Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 45. Folge. Es ist schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 45. Folge kann ich dafür begrüßen den CEO von Ipsomed. Der CEO von Ipsomed ist Simon Michu. An dieser Stelle werde ich ihm länger und wünsche viel Vergnügen. Los geht's!
Ja, Simon, sehr schön klappt es mit der Aufnahme. Was beschäftigt dich alles im Moment?
Ja, vielen Dank überhaupt für die Gelegenheit, hier können wir mit dir ein Gespräch führen. Ja, und ganz aktuell sind es meine beiden Buben, die zurzeit schon den Schnee und die Skifahren im Kopf haben und ihr Schuh schon nachlassen. Dabei haben wir erst Anfang Dezember. Sicherlich, was jetzt sehr aktuell daheim ist, aber natürlich auch viel die grösseren Themen. Also, ich muss sagen, was geopolitisch zurzeit passiert, ist besorgniserregend, besorgt mehr und ist eine grosse Anstrengung für ein Unternehmen. Die Inflation, die Energie, der Arbeitskräftemangel. Wir haben grosse Herausforderungen, die wir so nicht erwartet haben. Wenn ich zurückdenke, im März, nach dem Ende der zweiten Welle, vor der Pandemie, ich dachte, das ist alles gut. Und dann sind die neuen Herausforderungen gekommen und das beschäftigt ihn natürlich schon massiv.
Ja. Es ist ja nicht so wie Stadler Rail, aber zum Beispiel produziert in Weißrussland. Der Faktor hat er ja nicht, soweit ich weiss. Ja,
wir haben Absätze in Russland, also Produktionen haben wir in Schweiz, in Deutschland, Mexiko und Tschechien. Wir sind also fokussiert, mehr dort, was das anbelangt, Glück. Aber der Absatz in Russland ist schwieriger geworden, das ist klar, das ist herausfordernder geworden.
Mhm. Ja, ich sehe, ich stelle, also, wie arbeiten wir aber zusammen? Die Dungen beim Eingang arbeiten mit AstraZeneca zusammen, die ganzen Impfstoffhersteller. Wie arbeiten wir da mit denen zusammen? Also, wie funktioniert das?
Also im Bereich der Impfstoffe sind wir nicht tätig. Wir machen ausschließlich Produkte für Menschen mit chronischen Krankheiten. Mhm. Und Impfen ist nicht eine chronische Behandlung, das ist eine Einmalaktion, regelmässig, aber nicht täglich oder wöchentlich. Und wir liefern ein Produkt, also die Medizinprodukte, die Spritzen, die Pens, die wir herstellen und liefern die den Pharmafirmen und sie uns verheiraten, verbinden mit dem Medikament und bringen sie in den Markt. Also wir sind ein Zulieferer, ein Verpacker von Medikamenten.
Ja. Und da habt ihr nicht direkt mit jemandem, der zusammenarbeitet, jetzt in Russland?
Doch, wir arbeiten mit den beiden grössten russischen Pharmafirmen zusammen. Ja. Dann müssen wir die Spielregeln müssen ändern, also vorauskassen, wir können sie nicht mehr liefern, die müssen alles abholen. Es ist komplizierter geworden natürlich, aber 60% der russischen Diabetiker brauchen unsere Produkte und wenn wir die nicht mehr liefern, würden Russen sterben. Und das ist natürlich ethisch ein schwieriges Thema, das wir lange diskutiert haben, aber unsere Produkte sind nicht auf der Sanktionsliste, also dürfen wir, müssen wir weiter liefern.
Ja. Wie betrifft noch den Krieg sonst? Das ist ein Punkt sicher, alles andere.
Ja, Hauptthema sind natürlich die indirekten Effekte, die wir vorhin kurz angesprochen haben. Also die steigende die Inflation und die steigenden Kosten im Bereich des Stroms sind massiv. Wir haben zum Glück das Thema geregelt. Wir können den Strom für die nächsten 5 Jahre sichern, aber wir zahlen deutlich mehr als in der Periode 2020 bis 2022. Im Bereich der Inflation, natürlich in der Schweiz sind wir glücklich, weil die Teuerung hier gering ist, 2,5%, wir werden es sehen, wo wir enden. In Deutschland natürlich massiv. Also in Deutschland werden wir die Löhne müssen um über 5% erhöhen. In der Schweiz können wir irgendwo bei 2,5% bleiben. Oder? Also, ich denke, das ist sicherlich etwas, was uns verteuert als Standort, was uns noch teurer macht. Neben dem dritten Umstand vielleicht aufgrund des Krieges ist die weitere Verstärkung des Schweizer Franken. Also der Schweizer Franken ist mittlerweile in der Parität und das macht natürlich uns als Schweiz unattraktiv, weil wir einfach teurer werden.
Du hast angesprochen, in Deutschland habt ihr auch einen Standort, den ihr produziert. Vielleicht um das einzuordnen, wie viel produziert ihr in der Schweiz und sonst weltweit?
Also heute produzieren wir rund 2/3 in der Schweiz und 1/3 in Europa. Und das tut sich, oder weltweit, wenn wir Mexiko einbeziehen für die Infusionssätze. Und es verschiebt sich jetzt in Zukunft Richtung 50-50. Also wir werden deutlich mehr außerhalb der Schweiz aufbauen. Aufgrund des Euro, also respektive aufgrund des starken Schweizer Franken, können wir hier nicht mehr ausbauen. Also wir sind einfach zu teuer geworden, wir werden nichts abbauen in der Schweiz, wir werden im Gegenteil Entwicklung ausbauen in der Schweiz, aber die Produktion lohnt sich nicht mehr. Das ist für die Schweiz ein Problem. Die Entkopplung, die Nationalbank 2015 entschieden hat, ist für viele Unternehmen ein grosses Problem und hat man damals nicht mehr verwahrhaben, aber ist halt einfach so. Und wir sind gross genug und können entsprechend uns natürlich hatchen, indem wir die Kosten ins Ausland verschieben.
Ja. Siehst du es grundsätzlich als ein Problem für die Schweiz? Das ist jetzt mehr ein politisches Thema.
Ja, natürlich. Also es ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Es führt zur Deindustrialisierung von unserem Land. Natürlich muss man es gleichzeitig, wie jedes Problem, auch eine Chance probieren zu sehen. Und die Chance ist, dass wir halt noch mehr higher-skilled Jobs, also besser bezahlte, höher ausgebildete Jobs anbieten im Bereich von Entwicklung, von neuen Geschäftsmodellen, von Dienstleistungen. Aber wir werden in Zukunft eine Schicht von Menschen haben, von Schweizer haben, die vielleicht mit ihren Fähigkeiten nicht mehr in das Gefüge hineinpassen. Und da, das macht mir schon Sorgen. Wenn natürlich mehr Produktion abwandert oder nicht mehr investiert wird, haben wir hier fehlende mögliche Arbeitsplätze. Und das wird in den nächsten 10 Jahren ein Thema werden. Wir müssen also umschulen, wir müssen weiter ausbilden, dass wir diesen Leuten in Zukunft auch Jobs bieten können.
Und eigentlich ist es ja noch spannend, weil es wäre eigentlich etwas gewesen, wo man nach der Pandemie, um unabhängig zu werden von China, hätte wollen verhindern, dass genau das passiert. Dass man nicht immer wie abhängiger vom Ausland wird. Es gibt bezüglich Impfstoffherstellung, was auch immer, Energie und so weiter und so fort.
Also schon vor der Pandemie?
Nein, ja, auch durch die Pandemie, wo man hat gemerkt hat, wie abhängig man vom Ausland ist, jetzt durch die Energie im Zusammenhang mit Russland, wäre das eigentlich das Thema gewesen, wo man hat wollen verhindern, dass das passiert.
Ja, absolut. Also, ich meine, die Globalisierung, ich bin immer noch ein absoluter Verfechter von Globalisierung, aber wir müssen sehr wahrscheinlich gleichzeitig auch wieder lokaler denken. Also, vielleicht ist es eine Regionalisierung der richtige neue Begriff. Oder wo wir müssen, das heisst, wir haben regionale Hubs, die wir entwickeln und produzieren. Schon der Grund, warum wir jetzt in China ein neues Werk bauen, China für China, weil die Lieferketten eigentlich gefährlich sind. Also, ich denke, die Pandemie hat uns schon die Augen aufgetan, dass wir fragil sind als ein Land, das abhängig ist von Zulieferanten, als Land, das am Schluss halt keine Insel ist. Also es wäre sehr wahrscheinlich auch ein naiv zu denken, dass wir alles selber machen können. Selbstversorgung ist nicht möglich. Ich meine auch, wenn wir das ganze Land zupflanzen in Landwirtschaft, wir brauchen trotzdem Futtermittel aus dem Ausland. Also, ich denke, die Autarkie allein funktioniert nicht, aber wir müssen regionaler werden.
Jetzt zum vielleicht mal das Ganze richtig einzuordnen, du hast es schon angesprochen, was Ipsomed zum Teil macht. Was macht Ipsomed vor allem?
Also wir stellen Produkte her für die Behandlung von chronischen Krankheiten. Wir spielen eine kleine, aber wichtige Rolle in der Behandlung von chronischen Krankheiten, indem wir eben helfen, Medikamente zu verabreichen. Es gibt drei, vier grosse Trends, die uns helfen dabei. Erstens, Medikamente, Therapie allgemein gehen immer mehr vom Spital heim, weil es günstiger ist und einfacher ist und angenehmer ist, wenn man daheim sich therapiert als im Spital. Das gilt nicht nur für Diabetes, das gilt auch für Krebs, für Asthma, für Psoriasis, Schuppenflechte, für alle Autoimmunerkrankungen. Ganz generell Therapien müssen heimgehen. Das ist der Trend for Self-Care. Der zweite Trend ist, Biologics. Mehr und mehr Medikamente können nicht geschluckt werden, müssen gespritzt werden. Und wir sind ein Lieferant von Devices, von Geräten, wo die Medikamente gespritzt werden. Und das ist einfach so, weil über 70% von neuen Medikamenten heute zu gross sind, zu komplex sind. Die würden der Magenwand nicht mehr passieren. Sie müssen durch Umgehung vom Magentrakt müssen die subkutan ins Hungerhautfettgewebe gespritzt werden. Und der dritte Grund ist Biosimilars, dass mehr und mehr Medikamente können auch kopiert werden, also generische Medikamente. Und durch das Kopieren sind die Medikamente weltweit verfügbar. Also heute können auch Länder wie Bangladesch, Indien, Pakistan, Brasilien haben Zugang zu neuen Medikamenten, zu modernen Medikamenten. Und das ist natürlich für die Weltgesundheit sehr, sehr gut. Und da tun wir überall liefern. Also wir arbeiten heute mit 27 von den grössten 30 Pharmafirmen weltweit zusammen und sind ihre Hoflieferant für solche Verabreichungsgeräte.
Ja. Und das passiert ja, du sagst eben, man muss es spritzen zu einem grossen Teil, das passiert vor allem mit diesen Pens.
Genau, also wir machen Pens und Insulinpumpen vielleicht dazu noch. Also Insulinpumpe ist ein ganz spezifisches Geschäft, wo wir zurückgegangen sind vor ein paar Jahren. Das Insulinpumpengeschäft ist ausschließlich für Menschen mit primär Typ 1 Diabetes, ein paar Typ 2 Diabetiker, kann so eingesetzt werden, dass die Menschen, die wirklich Insulin von außen brauchen, und zwar täglich, ganz genau, weil der Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das ist ein Geschäft, das wir nicht B2B machen, nicht Business-to-Business machen, aber direkt am Markt sind. Also wo wir in 30 Ländern mit eigenen Gesellschaften, eigenen Leuten im Aussendienst die Produkte erklären, verkaufen, vertreiben, unterstützen, 24-7 Callcenter in 17 Sprachen. Also da sind wir am Markt mit unserem Insulinpumpensystem, um die Therapie von Typ 1 Diabetes zu erleichtern, zu verbessern.
Mhm. Seid ihr aktuell, aber du hast ausgeführt, das ist ein relativ grosser Teil von eurem Geschäft, seid ihr vom Pen-Geschäft zu abhängig oder geht es noch?
Also heute sind wir nicht mehr abhängig. Wir haben in den letzten 10 Jahren unseren Kundenstamm massiv verbreitert. Ich habe es vorhin erwähnt, wir arbeiten mit den meisten der grossen Pharmafirmen zusammen weltweit und haben heute keine Klumpenrisiken mehr. Also wir haben heute mit den Pens und Pumpen zwei Geschäftsfelder, aber auch in diesen Geschäftsfeldern haben wir keine Klumpenrisiken mehr.
Wahrscheinlich überlegt ihr euch ja auch in neue Geschäftsfelder zu gehen, wie du das so angesprochen hast. Wie stellt ihr bei Ipsomed Innovation sicher?
Innovation ist natürlich ein grosses Thema bei uns. Ich bin überzeugt, dass sich jedes Unternehmen, ob es klein oder gross ist, muss sich ständig neu erfinden. Wir investieren pro Jahr über 50 Millionen Franken im Bereich von Forschung und Entwicklung, beschäftigen über 400 Ingenieure, die entwickeln, und davon ist ein grosser Teil wirklich auch ihre Basisinnovation tätig. Also wir denken an neue Modelle in der Zukunft. Wir haben in den letzten vier, fünf Jahren allein über 200 Software-Ingenieure angestellt. Also entwickeln heute Software, weil wir überzeugt sind, dass unsere Geräte digital müssen werden, dass wir die Therapie können begleiten, dass wir die Therapie können überwachen, dass wir die Therapie können verbessern, dass die Therapie auch wirklich gut gemacht wird. Ich denke, was es braucht, ist ein Strategieprozess, wo man ständig sich überlegt, was kommt übermorgen. Militärisch reden wir vor übernächsten Geländekammer, oder? Dann braucht man einen Tech-Scouting-Prozess. Also man braucht Leute, die weltweit in Tel Aviv, in Israel, in Amerika, in Shanghai sitzen vor Ort und Innovationen sammeln. Da haben wir verschiedene Tools, verschiedene Gremien. Wir haben auch Tech-Scouting-Fairs, wo wir intern Leute Zeit und Geld geben, zu forschen, zu entwickeln und uns Themen vorzustellen. Und es ist eine ganze Breite natürlich von Aktivitäten, um sicherzustellen, dass wir Innovationsführer bleiben. Und das sind wir heute. Heute sind wir an der Spitze. Auch im Bereich von Nachhaltigkeit zum Beispiel sind wir das erste Unternehmen gewesen, das Pens auf den Markt gebracht hat, ohne CO2. Mhm. Das war eine totale Neuigkeit gewesen, die die Welt, die Branche aufgerüttelt hat. Und man muss einfach immer am Ball bleiben und offen sein und für Neues sein. Ich glaube, das Wertesetz ist ja ganz wichtig. Ja.
Und wo siehst du da irgendwie zukünftige Geschäftszweige? Also, wahrscheinlich kommt nicht in Frage, es ist mehr Innovation von den bestehenden Geschäftsfeldern, die ihr aktuell tätig seid, und weniger auch neue Sachen, die ihr im Moment gar nicht macht, oder doch auch?
Also es sind wirklich tendenziell inkrementelle Verbesserungen, Innovationen, oder sage ich mal, Innovationen in unserem Geschäftsfeld. Also wir werden auch in Zukunft Menschen mit chronischen Krankheiten unterstützen und in erster Linie Medikamente verabreichen. Also wir sagen heute noch Nein zur Diagnostik, das tun wir einlizenzieren, ins System hinein, aber wir sind sehr fokussiert auf was wir machen. Was in 10 Jahren ist, wissen wir nicht, weiss ich heute nicht. Vielleicht gehen wir in verwandte Geschäftsfelder, ich denke an Inhalers, wo doch recht nahe ist. Ja. Das ist auch Kunststoff, das ist auch Medizintechnik, das ist auch B2B für Pharmafirmen. Aber aktuell fokussieren wir sehr stark und sagen viel oh nein, muss ich sagen, um eben zu fokussieren können.
Ja, aber Medtech ist das ja von Instrument für zum Operieren bis zu dem, was die machen, umfasst das ja eigentlich alles.
Bis Pflasterli, ja. Und Barren und Hüftgelenk, richtig. Also Medtech ist sehr, sehr breit. Wir machen wirklich aus Kunststoff, wir spritzen pro Jahr rund 10 Milliarden Kunststoffteile. Im Herz sind wir eigentlich eine Kunststoffspritzgussfirma. Ja. Die Kunststoffteile, die wir höchst automatisiert zu solchen Pens und Autoinjektoren und Infusionsset montieren und die dann eben vertrieben direkt oder via Pharmakunden. Und jede oder Medizintechnik ist eine spannende Branche. Das ist, wie du richtig sagst, das sind alles komplett unterschiedlichste Firmen, die irgendetwas machen, dass die Menschheit ihren Alltag kann besser meistern kann. Ja.
Du hast vorher angesprochen, zum Beispiel, dass man die ganze Therapie könnte besser monitoren könnte, Geräte dazu herstellen. Wäre da irgendwie auch Zusammenarbeit, habe ich es spontan überlegt, mit Apple und der Apple Watch denkbar, dass man das über eine Apple Watch könnte, überwachen könnte?
Es läuft bei uns schon. Also ja. Wir haben die Apps draussen. Jetzt bei Apple Watch launcht meines Wissens nächstes Juni. Wir haben 20, 30, ich weiß gar nicht, wie viele Apps wir draussen haben in allen Ländern. Also wir steuern heute unsere Insulinpumpe bereits mit Apps. Die Apps nehmen Sensordaten, kontinuierliche Blutzuckermessdaten auf. Die Apps tun mit Algorithmen die Daten umrechnen und die Insulinpumpe steuern. Also das ist alles im Live, downloadbar. Wir sind heute primär auf Android, wir werden aber ab nächstes Jahr auch auf iOS verfügbar sein. Wir haben Clouds natürlich, wo die Daten abgelegt werden, wo die Eltern schauen können, ob das Kind die Therapie richtig macht, wo ich als Sohn schauen kann, ob meine Mutter Therapie richtig macht, wo der Arzt kann schauen kann, ob der Patient Therapie richtig macht. Also die Integration von der Therapie, die findet heute schon statt. Und beim Typ 1 Diabetes sehr, sehr, sehr deutlich und dort sind wir weit, weit, weit fortgeschritten.
Ja. Aktuell sind die Dinge, die ihr macht, extrem erfolgreich, zahlen sehr erfreulich. Und unter anderem habe ich gelesen, dass ihr die Gewinne können verdoppeln könnt. Was macht Ipsomed so erfolgreich? Was macht ihr so speziell gut, besser als eure Wettbewerber, die ihr sonst noch habt?
Also ich denke, erstens sind wir, wie es vorher erwähnt, in drei Bereichen tätig. Also wir unterstützen, wir profitieren, würde ich vielleicht sagen, wir profitieren von den globalen Trends oder vom Älterwerden, von chronischen Krankheiten, von dem Umstand, dass die Medikamente immer komplexer werden und müssen gespritzt werden. Also wir haben sehr viel Rückenwind. Mhm. Sehr viel Rückenwind von globalen Trends. Das heisst, wir haben kein strategisches Problem heute und morgen. Das ist sicherlich sehr hilfreich.
Ist ja vom angenehm.
Ist angenehm, ist eine gute Ausgangslage, richtig. Und dann haben wir sicherlich die Hausaufgaben gemacht in den letzten 10 Jahren. Wir haben massiv voraus investiert, über 300 Millionen Franken investiert in neue Produktplattformen. Und wir sind jetzt hier Erntephase. Und die Erntephase, die hat gestartet vor etwa einem Jahr, anderthalb Jahr und wird die nächsten Jahre weitergehen. Also wir profitieren jetzt von unseren unglaublichen Investitionen. Wir haben 12 Plattformen gebaut, so Pens, Autoinjektoren für verschiedene Zwecke. An diesen 12 Plattformen kann ich sagen, sind 6 unglaublich unerfolgreich. Da haben wir auf die falschen Pferde gesetzt, aber 4-5 sind unglaublich erfolgreich und von denen profitieren wir. Da haben wir wirklich die Schwarze getroffen und genau Produkt entwickelt. Nicht nur entwickelt, wir haben sie getestet, wir haben sie patentiert, wir haben sogar industrialisiert und Fabrik gebaut rundherum und können heute off the shelf, und das ist vielleicht der Unterschied zum Wettbewerb, wir können heute off the shelf in sehr kurzer Zeit können wir Produkt liefern und während der Wettbewerb immer noch Projekte verkauft, verkaufen wir Produkte. Und der Kunde muss nicht mehr 5-6 Jahre warten, bis er Produkt hat, sondern nur noch 5-6 Monate. Und durch die Veränderung von dem Geschäftsmodell, weg vom Projektgeschäft, ich habe das Projektgeschäft nie verstanden, weg vom Projektgeschäft her zum Produktgeschäft, haben wir den Wettbewerb viele Wettbewerber motiviert aufzuhören. Und heute muss ich sagen, haben wir nicht mehr viel Wettbewerb rum und profitieren heute von unseren Vorausinvestitionen über die letzten Jahre.
Mhm. Ja, das ist eine sehr angenehme Situation, so wie du das ausführst. Ist das zum einen gewissen, ihr habt das Ziel ausgegeben für 2024, wird das Betriebsergebnis verdoppeln. Ist das durch das auch fast ein Selbstläufer oder gar nicht?
Es ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn man im Device-Geschäft, im Pen-Geschäft mit 25% wächst, gruppenweit mit 15% wächst. Also wir stellen pro Jahr, eine kleine Firma, 2000 Leute, wir stellen pro Jahr 300, 350 Leute ein. Das ist eine Maschinerie, oder? Also, das ist eine riesige Herausforderung, das operativ umzusetzen. Dass man die Kultur von der Firma behalten, dass man den Spirit behalten kann. Wir haben natürlich den Luxus oder die schöne Ausgangslage, dass wir einen Purpose haben, einen Zweck haben. Oder? Also, wir haben das Privileg, Menschen mit chronischen Krankheiten zu helfen. Aber es ist eine Herausforderung. Mhm. Wir werden die Ziele erreichen von Verdoppelung des Gewinns, weil wir jetzt eben kurzfristig um ein Jahr, zwei, drei Jahre raus sehr genau sehen, wie die Absätze werden kommen aufgrund von der Kundenbestellung und der Projekte.
Ja. Und dann kommen eben noch Herausforderungen dazu. Du hast gesagt, die ganzen Anstellungen plus eben, der hat es im Interview gesagt, ich glaube bei der NZZ, dass der in Spanien ein Informatikteam aufgebaut, in Barcelona, so weit man ist, weil hier in der Schweiz eben die Arbeiter schlicht nicht mehr finden.
Ja, also Arbeitskräftemangel ist ein Riesenthema weltweit, in Europa sowieso, in der Schweiz noch mehr. Wir haben ein Riesenproblem, gewisse Fachkräfte zu finden. Darum haben wir vor 4 Jahren entschieden, in Barcelona ein Center für Softwareentwicklung aufzubauen. Wir haben innerhalb von jetzt 1,5 Jahren 60 Leute angestellt. Wir werden auf über 100 wachsen im nächsten Jahr. Und das sind wirklich das ganze App-Development, Cloud-Development, das Algorithmus-Development, also alles, was rund um Handys und Apps ist, findet man Leute. Keine Leute. Wenn es Leute gibt, dann sucht die Google in Zürich ab. Also darum haben wir früh entschieden, wir gehen raus und wir gehen auf Barcelona. Wir sind auf Barcelona gegangen, nicht weil es besonders viele spanische Software-Leute gibt, sondern weil es Spanien ein schöner Ort ist zum Wohnen. Also in Barcelona haben wir heute auf die 60 Leute etwa 30 Nationalitäten. Wir rekrutieren Leute in Venezuela, wir holen Leute von der ganzen Welt her zu uns, aktiv, weil es einfach ein schöner Ort ist zum Wohnen. Also wenn ihr jenisch in Plaza de Catalunya seid, wir haben dort 1500 Quadratmeter mit der besten Kaffeemaschine in Barcelona, ich denke, das zieht heute Leute an und das ist eine andere Art und Weise, wie man heute schafft natürlich. Die Leute haben andere Ansprüche und ich bin jetzt wieder mit dem Entscheid, aber sicherlich aufgrund von angespannter Situation im Bereich der Fachkräfte.
Ja. Bist du selber auch für Spanien, oder?
Wir haben ein Haus in Mallorca, darum probiere ich so oft wie möglich in Spanien zu sein, aber leider gelingt es nicht. Wir probieren so im Sommer, im Herbst, ab zu Frühling, mit den Kindern auf der Insel zu sein. Es ist eine wunderschöne Insel, wo man nicht nur baden kann, sondern auch Velofahren und wandern kann. Also unglaubliche kulinarische Möglichkeiten. Also sonst beim Team, beim Software-Team kann ich nicht viel ausrichten, das sind Profis, dort muss ich nicht viel sein.
Sehr gut. Ipsomed funktioniert ja, so wie du es schilderst, noch fast teilweise wie ein Start-up. Er muss so unglaublich wieder wachsen. Ursprünglich seid ihr ein Familienunternehmen, eben, das gibt euch seit 35 Jahren oder rund 35 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Funktioniert ihr auch noch zu einem gewissen wie ein klassisches Familienunternehmen oder doch mittlerweile eigentlich mehr wie ein Konzern?
Also wir sind ein börsenkotiertes Unternehmen und ich würde uns nicht als Familienunternehmen bezeichnen. Also wir besitzen, Familie besitzt, eine kleine Familie, vier Leute, wir besitzen knapp 75% von den Aktien. Aber das macht es nicht zum Familienunternehmen. Oder? Also wir funktionieren als börsenkotiertes Unternehmen mit allen Regeln, die es sich mit sich bringt. Aber wir profitieren vielleicht vom unternehmerischen Mut, den wir als Hauptaktionär mitbringen. Ich denke, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass wir eben nicht in Quartal denken, wir denken nicht in Jahr, wir denken in Dekaden. Darum haben wir auch den Mut gehabt, vor 10 Jahren zu investieren in die Plattformen und auch Fehler gemacht, auch in Plattformen investiert, die auch niemand wollte. Das ist aber Unternehmertum und darum profitieren wir heute so massiv. Also ich denke, der Mut, und das zeigen auch Studien, wo familiengeführte oder eigentümergeführte Unternehmen mit sich bringen, zahlt sich aus in besserer Performance, in besseren Resultaten.
Ja. Und du hast gesagt, ihr seid Börse notiert. Wie ist es, so ein Unternehmen zu verantworten?
Ja, ich meine, es gibt eine Börse. Die Börse hilft einem natürlich, Themen wie Compliance und Governance hochzuhalten. Also richtig zu arbeiten. Oder? Also all die Themen wie Forced Labor oder Gender, Diversity. Oder? Das ist bei kotierten Unternehmen einfach gemacht. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe, wenn man von links hört, wie auf Konzerne geschossen wird, dass sie nicht nachhaltig sind, dass sie ihre Sachen nicht richtig machen, dass sie Kinder arbeiten lassen, das ist natürlich Schwachsinn. Oder? Also die grossen Konzerne sind so extrem unter Beobachtung und gerade wegen der Börse, dass genau die sich eben nicht leisten können, Fehler zu machen in diesem Bereich. Ich würde auch sagen, dass wir börsenkotierte Firmen im Bereich der Art und Weise, wie wir arbeiten, super korrekt sein. Und für mich ist es ist dumm, Fehler zu machen im Bereich von Governance und Compliance. Das ist für mich ein No-Go. Ich habe eine Zero Compliance Risk Policy. Also das ist ganz, ganz hoch gehalten. Und ich denke, die Spielregeln sind klar. Darum tun wir die entsprechend natürlich befolgen und geben unseren Rahmen. Mhm.
Die Kommunikation ist wahrscheinlich auch eine andere, wenn man börsenkodiert ist. Du darfst nicht mehr alles erzählen, wie vielleicht vorher oder weniger. Was gibt es da speziell zu beachten? Jemand, der die Kommunikation zum Beispiel nicht immer einhält, das ist Elon Musk. Er erzählt einem teilweise den gleich, was er will. Was denkst du zum Beispiel von ihm?
Also ich verfolge den Elon nicht. Ich habe ab und zu lese ich ein paar von seinen Tweets per Zufall mehr. Ich habe ein Mühe mit dem Personenkult, muss ich sagen. Ein Unternehmen ist immer ein Teil, Organismus aus unglaublich vielen guten Menschen. Und der Personenkult finde ich falsch. Ich finde es eigentlich auch unfair gegenüber einem Team, das die Leistungen bringt. Aber das gehört in diesem Unternehmen scheinbar ein bisschen zum Marketing. Bei uns ist das nicht so. Also überhaupt nicht. Bei uns stellen wir wirklich das Unternehmen in den Vordergrund. Natürlich muss man als CEO, ist man primär auch ein Kommunikationsorgan und vertritt Firmen gegen aussen. Und man muss einfach sehr, sehr aufpassen. Bei Elon Musk redet man vom Single-Man-Risk. Also wenn der Elon weg ist, haben die Firmen, die er geführt hat, ein riesiges Problem, rein vom Wert, oder? Weil die Aktionäre investieren auch in ihn. Und rein aus Governance-Gründen, aus Enterprise-Risk-Gründen, also aus Risikobetrachtung, ist es eigentlich falsch, so einen Personenkult zu machen. Man muss unglaublich aufpassen, dass man so ein Unternehmen noch glaubwürdig kann weiter funktionieren, wenn so eine Persönlichkeit mal weg ist. Und darum versuchen wir das nicht so zu machen. Kommunikation natürlich ist klar. Man darf das kommunizieren, wo man auch bereit ist, publik zu machen. Also sobald ich etwas kommunizieren muss, ist es publik, also man ist öffentlich. Es muss immer gut überlegt werden, was gesagt wird. Kann es den Börsenkurs beeinflussen? Und darum ist man natürlich in unserer Kommunikation schon gesteuerter.
Du sprichst den Personenkult an. Hast du das bei euch nicht auch zu einem gewissen Teil, wenn jemand sagt, ich kaufe mir eine Ypsomed-Aktie, weil die Familie Michel, die macht das gut?
Wir haben sicherlich Aktionärinnen und Aktionäre, die aufgrund des Ankeraktionär oder der Familie von den Michels in uns investieren, weil sie auch sehen, das ist eine gewisse Vertrauensbasis. Oder? Und, das machen viele andere Unternehmen auch. Ich denke an die LGT-Bank, oder, wo die Fürstenfamilie dahinter ist, die immer auch mit investiert. Und das ist noch sympathisch. Also das kann man durchaus vorstellen, dass es passiert.
Du hast es angesprochen, aber als CEO kommuniziert man viel. Kommunikation ist wichtig. Du hast es unter anderem studiert an der HSG. Es gibt aber ja nicht eine klassische Ausbildung, wie man jetzt KV machen kann. Gibt es eine zum CEO? Was hast du aber das Gefühl, welche Eigenschaften, dass man unbedingt sollte mitbringen und wo darf man Schwächen haben und Unterstützung in Anspruch nehmen?
Ja, also wir alle haben Stärken und Schwächen, oder? Aber ich denke, an der Spitze von einem Unternehmen muss man unglaublich neugierig sein und offen sein. Man muss offen sein für Neues, man muss offen sein für andere Ansätze und die Fähigkeit haben, von links und rechts zu lernen, also von anderen Industrien, von anderen Kulturen, von anderen Meinungen können zu lernen. Es ist nichts Schlimmeres, als mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen. Offenheit, Nummer eins. Nummer zwei ist der unbedingte Wille, Verantwortung zu übernehmen. Also an der Spitze von jedem Unternehmen oder auch von einem Verein, von einem Kanton, in der Regierung, an der Spitze von einem KMU oder von einem Grosskonzern muss man den unbedingt Willen haben, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung übernehmen bedeutet wirklich können zu entscheiden. Und ich tue sogar den Begriff prägen von der faktenbasierten Entscheidungsfreudigkeit. Also man muss wirklich manchmal Entscheiden erzwingen. Natürlich aufgrund von Fakten. So gut wie möglich muss man wissen. Das ist vielleicht der dritte Punkt, neben Offenheit und Verantwortung, wirklich nicht zu meinen, zu glauben, zu denken, sondern zu wissen. Also es ist gefährlich, an Spitze von einem Unternehmen, einer Organisation, aufgrund von Vermutungen Entscheiden zu treffen. Und man muss so gut wie möglich sich informieren, den Markt kennen, um Vorgaben machen. Und dann ist natürlich Kommunikation. Also Storytelling, Storytelling, Storytelling. Also man muss die Story, die Geschichte, den Weg, wo man unterwegs ist, muss man ständig wieder aufzeigen und erklären, dass die Leute mitkommen, dass sie wissen, warum wir was machen Und wenn wir uns mal verändern intern, wenn wir irgendwo umorganisieren, muss man es erklären, warum. Um auch die Ängste zu nehmen. Also, mein Job ist, geht ganz, ganz, ganz viel um Kommunikation, intern, extern. Das ist klar. Und einem Team vorzugeben, Werte vorzugeben, Werte vorzuleben, gute Werte vorzuleben, wie Offenheit und Verantwortung. Mhm.
Jetzt, das ist vielleicht auch durch das Früchteende passiert, aber seit deinem Start als CEO hat ja die Aktie nur eine Richtung eigentlich gekannt. Du hast vorher angesprochen, Kommunikation ist wichtig, aber passieren gleich manchmal schon Fehler?
Natürlich passieren Fehler, also das ist klar, das ist selbstverständlich. Man kann nur mit Fehlern überhaupt besser werden. Wenn ich zurückdenke an die letzten 7 Jahre, die ich jetzt Gesamtleitung habe, wir sind im Börsenkurs im Web wirklich fast verdreifacht, aber unterwegs sind natürlich auch 1-2, wenn du in den Kurs nicht schaust, Täler drinnen, oder? Also wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft, eine Vertriebspartnerschaft mit dem amerikanischen Produkt haben wir aufgehoben und wir haben unser Nachfolgeprodukt noch nicht so weit bereit gehabt, wie wir wollen. Da haben wir 2 Jahre lang umdurch müssen. Das war im Nachhinein brutal gewesen. Das haben wir im Team nicht als so schwerwiegend angeschaut gehabt. Wir haben zum Beispiel spät angefangen, uns auseinanderzusetzen mit Softwareprozessen. Wie tut man Software wirklich herstellen? Wir kommen aus einer mechanischen Welt. Wir herstellen Kunststoffspritzgusswerkzeuge herstellen, Kunststoffspritzen zu teilen. Und das ist schon etwas anderes, Software herzustellen. Das haben wir völlig unterschätzt und haben viel, viel Geld verloren hier, indem wir einfach zu viel Zeit gebraucht haben. Aber ja, wir haben gelernt, wir haben die Prozesse verbessert, wir haben in Barcelona aufgebaut, wir haben extra eine separate Firma da, wo auch entsprechend ein separates Team das macht. Also ja, Fehler muss man lernen und niemand ist schon ohne Fehler.
Klar, ja. Du sprichst den Aktienkurs an. Grundsätzlich läuft es sehr gut. Ich frage jetzt doch mal, wo du wahrscheinlich nicht viel dazu kannst sagen, aber werden wir bald ein neues All-Time-High sehen vom Ypsomed Aktienkurs?
Also ich kann keine Aussagen machen zum Aktienkurs hier.
Das nicht, ja. Du führst ja ein Familienunternehmen weiter. Ja, ich habe vorhin gefragt, ob es noch immer als Ace-Funktion funktioniert. Wie ist das? Hast du teilweise so Druck, das erfolgreiche Unternehmen, das der Vater gegründet hat, weiterzuführen? Oder kannst du es irgendwie ganz losgelöst davon anschauen?
Das ist wirklich ein Privileg. Oder? Ich meine, mein Vater ist Gründer eines Unternehmens. Er hatte eine Idee, hat einen Markt gesehen, hat das Potenzial gesehen, einfach mit null gestartet. Das ist eigentlich unglaublich. Oder? In einer Garage, die 5. Oder?
Und das 2-mal.
Und es war eigentlich einig, wir haben einen Teil verkauft und haben auf einer Basis weitergeschafft. Also es war diese Tronik 1985. Und, er hat das gegründet in der Garage und hat zum richtigen Zeitpunkt, 15, 16 Jahre später, realisiert, jetzt ist die Zeit für ihn zurückzutreten und hat die operative Leitung übergeben. Und wir haben dann externe CEOs gehabt und eigentlich schon sehr früh, seit über 20 Jahren, sind wir ja unabhängig eigentlich vom Gründer geführt und haben sich auch unabhängig weiterentwickelt. Und ich bin ja vor 16-17 Jahren dazugekommen, bin lange im Vertrieb gewesen, im Produktmanagement, habe eigentlich die ganze Leiter gemacht in verschiedenen Bereichen, habe das China-Geschäft aufgebaut, das Asien-Geschäft aufgebaut, dann die Ländergesellschaften aufgebaut, Produktverantwortung übernommen, Schritt für Schritt Gesamtmarketingleitung übernommen, Vertriebsleitung übernommen und dann im 14. Gesamtleitung. Und das ist eigentlich ein Privileg, denke ich auch, und meinem Vater unglaublich dankbar, dass er auch nie den Druck gemacht hat. Ich meine, wir hatten ja eigentlich Lösungen mit externen Geschäftsführern. Und die Möglichkeit, dass ich den Job übernehmen konnte, ist natürlich durch einen internen Auswahlprozess gegangen. Und aktuell, glaube ich, bin ich nicht schlecht in dieser Funktion. Und vielleicht wird es irgendwann jemand anderes geben, der das besser macht und dann würde ich mich zurückziehen. Ich glaube, wir müssen als Familie das auch recht pragmatisch anschauen. Druck, es ist mehr ein Privileg, einen Job zu machen. Und ich bin noch nie wirklich gestresst. Ich kann sehr, sehr gut mit Druck umgehen. Also, ich denke, wir haben einen Job hier zu machen und ich spiele eine Rolle in diesem Räderwerk Ypsomed.
Ja. Was machst du anders als er?
Mein Vater ist natürlich mit seiner Erfahrung ausgeprägter Bauchmensch und ich bin eher ein Kopfmensch. Also, ich probiere sehr analytisch an die Sachen herzugehen, eher mehr aufgrund von Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich entwickle über die Jahre jetzt auch immer mehr zum Bauchmensch entwickeln. Also die Erfahrung hat natürlich zugenommen und wir uns mehr annähern. Interessanterweise haben wir unglaublich häufig die gleiche Meinung. Also von 9 von 10 Entscheiden würden wir gleich entscheiden. Obwohl er eher erfahrungsgemäss entscheidet und ich aufgrund von Fakten und die ich zusammen tragen lasse. Das ist noch spannend und dass wir so gut Sachen gleich beurteilen.
Mhm. Das ist ein bisschen dem vorweg von dem faktenbasierten Entscheiden, den du vorher hast.
Also ich fordere es immer noch ein. Also ich gebe Präsentationen. Ja, unglaublich viele Entscheiden, die wir als Team fällen müssen. Oder gebe ich schicke zurück oder schicke mir als Team zurück, wenn sie ohne Fakten kommen. Das müssen wir, glaube ich, schon. Wir sind mehr Verantwortung und das probieren wir schon weiterhin. Natürlich aber hilft der Bauch beim finalen Entscheid. Gerade bei Personalthemen ist der Bauch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, oder? Um der Mensch, wo welche Faktoren im Vordergrund stehen.
Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt ist eine Bilanz rausgekommen mit der Liste der 300 Reichsten. Ihr seid dort, glaube ich, unter den Top 50 aufgeführt, also die Familie Michel. Wir haben dazu ein Interview gehört von SRF und dort reden sie davon, dass das Problem der 300 Reichsten ganz andere sind wie die vom Rest der Schweiz. Würdest du sagen, das stimmt so oder ist das Kabis?
Also ich kann es nicht so. Ich will vielleicht nicht so beurteilen, weil wir sind ja nicht, unser Reichtum ist ja speziell, oder? Er ist zu 98% in Ypsomed-Aktien oder zu 90% in Ypsomed-Aktien. Also wir haben ja kein flüssiges Geld rum, wo man irgendwie muss anlegen muss und sich Sorgen muss machen. Also ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Also ich denke, wir sind privilegiert, dass wir eine schöne Ferien machen können, dass wir schön daheim wohnen, aber unser Vermögen ist ja in der Firma, oder? Und ist ja Kapital, das wir in der Firma haben, dass wir wachsen können, oder? Also von dem her kann ich das nicht bestätigen.
Ja, spannend zum Hören. Jetzt, du bist einer von den wenigen, die unter diesen ganzen öffentlichen Auftritt sich politisch engagiert, die wenigsten gehören dazu. Was hast du für, mit was hängt das zusammen, dass so wenig von denen öffentlich überhaupt auftreten und in Erscheinung treten?
Es ist wirklich enttäuschend, wie das Engagement für die Gesellschaft abgenommen hat. Wenn wir zurückdenken, 100 Jahre oder schon nochmal unsere Grossväter, die sind alle oberste Militär gewesen, Nationalrat, und haben so Unternehmen geführt. Also alle, es hat viele von diesen Exponenten gegeben. Und heute haben wir im Nationalrat mehr Profipolitiker, die noch nie wirklich gearbeitet haben, bin ich böse. Es ist wirklich traurig, oder? Und wir haben wirklich fähige Unternehmer, die sich das nicht antun. Es ist halt einfach, kommt zusammen mit Abstrichen, oder? Also, man muss ganz viele Sachen abstreichen und es ist einfach enttäuschend. Und ich denke, wir müssen es irgendwie schaffen, Unternehmer zu motivieren, in die Politik zu gehen oder mindestens Plattformen zu schaffen für unternehmensfreundliche Politiker, dass sie das machen können.
Es führt ja eben ein bisschen dorthin, was du angesprochen hast, zum Punkt, eben, wir können in der Politik nichts bewegen, es geht langsam und doch betrifft jetzt zum Beispiel euch als Unternehmen die Entscheidungen, die in Bern getroffen werden. Du wohnst ja auf Bern, aber ja, es sind, wie du sagst, eben, es sind zu wenig Leute aus der Wirtschaft in der Politik effektiv tätig. Ja.
Es sind wenige Leute aktiv und ich habe das viele Jahre hinweg festgestellt. Also die Handelskammern, die HIVs und die Industrieverbände, die machen super Arbeit, aber der Grossteil vom Output wird gelesen von Leuten, die sowieso schon ihre Meinung sind. Also wenn man wirklich etwas verändern will, muss man können auf das Knöpfchen drücken beim Abstimmen und dann muss man leider in saure Äpfel beißen. Und ich habe mich entschieden, im 2016/17, dass ich das machen will. Ich habe natürlich Verband, bin immer noch in den Verbänden aktiv, das ist klar. Ich habe den Äpfel gebissen, bin gewählt worden und jetzt seit 6 Jahren im Kantonsrat, im Kanton Solothurn. Und mich kann bewegen, oder? Natürlich sind das viel längsamere Strukturen, aber als Mitglied der Umweltbau- und Wirtschaftskommission und jetzt seit 2 Jahren vor der Finanzkommission hat man natürlich jedes Geschäft auf dem Tisch. Und wenn ich anschaue, wo heute der Kanton Solothurn steht mit den Unternehmenssteuern, sind wir heute Top 5. Und da haben natürlich ein paar wenige Unternehmer schon aktiv mitgewirkt, weil wir sind am Verhandlungstisch waren mit den Parteien und haben hergewirkt auf die Prozentsätze, haben hergewirkt auf die Superabzüge, haben hergewirkt auf die Patentboxen. Und heute haben wir eine Möglichkeit im Kanton Solothurn unter 13% Unternehmenssteuer zu zahlen. Und das zieht natürlich innovative Unternehmen an, oder? Mhm. Das ist in Bern leider immer noch schwieriger. Und von dem her muss es, das ist glaube ich meine Hauptaussage, es muss von allen Schichten, von allen Funktionen, von allen Berufen, muss es Vertreter im Parlament haben. Ein Parlament ist eine Gruppe von Expertinnen und Experten, das sind Laien, die zusammenkommen, und da braucht es eine echte Vertretung der Bevölkerung. Und da braucht es eben auch einen Unternehmer. Da braucht es nicht nur einen Vertreter von Arbeitnehmerschaft oder Juristen oder Leute aus der Bildung, aus der Pädagogik. Die braucht es natürlich auch. Ich masse mir nicht an, eine Aussage zu machen über das Schulsystem. Ja, natürlich habe ich Kinder in der Schule, aber wir haben Schulleiterprofis im Parlament. Da kann ich doch auf die hören, oder? Aber ich denke, wenn es um Themen geht, im Bereich von Bedingungen für Unternehmen, im Bereich von Arbeitsbedingungen, Steuerthemen, Finanzfragen, habe ich durchaus einen Rucksack und kann ich beitragen.
Mhm. Ist das sogar der Grund, du sprichst Steuern an im Kanton Solothurn, wäre das sogar der Grund, wo du könntest überlegen, in den Kanton Bern zu ziehen?
Also als Privaten ist Kanton Bern schwierig. Oder? Als Privaten mit höherem Einkommen, muss ich sagen, mit höherem Vermögen ist ein anderes Thema, höherem Einkommen ist es problematisch. Ja. Das ist sicherlich ein echtes Problem vom Kanton Bern, weil man verpasst damit, höhere Steuersubstrat hier zu bekommen. Weil Steuern für private Einkommen so hoch sind, wohnen die Leute halt in anderen Kantonen, und das ist eigentlich wirklich schade, oder? Mhm. Aber ich meine, ich wohne in der Stadt Solothurn, ich habe unseren Wohnsitz nicht optimiert wegen der Steuern, wir zahlen auch nicht wenig Steuern. Ich hätte auf Feldbrunnen ziehen, die Nachbargemeinde, aber wir wohnen in Solothurn, weil wir Solothurner sind, weil wir unsere Kinder dort in die Schule gehen, weil sie einen kurzen Schulweg haben, weil wir in 5 Minuten in der Altstadt sind. Für das zahlt man halt mehr Steuern, und schlussendlich ist es für mich nicht der Entscheid, wo man wohnt. Aber Bern ist für gut Verdienende problematisch.
Klar, ja. Jetzt so, du hast viel gesagt zu dem, was du aktuell machst. Kommt es für dich auch mal in Frage, vielleicht in Zukunft, ganz etwas Neues zu machen? Oder was hast du noch so für Ziel für die Zukunft?
Also jetzt mein kurzfristiges Ziel im 23. ist der Einzug in den Nationalrat für die FDP als Nachfolger von Kurt Fluri. Mhm. Ich kandidiere für diesen Sitz. Wir sind in Solothurn eine Handvoll wirklich interessante Nachfolger. Es ist natürlich schwierig, in die Stapfen vom Kurt zu treten, aber ich denke, wir werden hier eine gute Lösung finden, und ich würde mich wahnsinnig freuen, hier können einen Beitrag zu leisten. Aber ganz generell bin ich natürlich relativ umtriebig. Also ich gründe im Schnitt pro Jahr eine Firma. Wir haben in den letzten 3 Jahren eine Firma gegründet im Bereich von Spine Surgery, also eine Firma, die mit Robotertechnik die Operationen von Wirbelsäulenimplantaten vereinfachen. Wir haben die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich habe eine Firma gegründet im Bereich von Generierung von CO2-Zertifikaten in Afrika. Also in Kenia haben wir riesige Wälder gepflanzt in den letzten 5 Jahren. Wir verhindern, dass Wälder abgeholzt werden. Wir pflanzen Gras, pflanzen, dass CO2 aus der Atmosphäre rausgesogen werden kann. Und dadurch können wir CO2-Zertifikate generieren nach den UN, also Vereinten Nationen Standards. Und die können wir in Europa verkaufen. Das ist ein Not-for-Profit-Unternehmen. Wir haben einen Diabetes Venture Fund aufgelegt, ein Fund, wo wir Start-ups im Bereich von Diabetes-Technologie Geld zur Verfügung stellen, um zu wachsen. Ich glaube, wir haben hier einen grossen Gap. Es sind also verschiedene Themen, die mich engagieren, die ich spannend finde, und wird nicht langweilig.
Ja, langweilig wird es ja nicht, so wie ich das gehört habe. Privat machst du noch viel Sport?
Weniger. Das ist eines von meinen Gaps. Also,
auch für 23, oder?
Ja, nein. Also ich kann mir die vor. Ich muss ehrlich sein, irgendwo gibt es Abstriche. Also ich bin einigermaßen fit, aber ich könnte sicherlich fitter sein. Also wir probieren irgendwo 25, 30 Tage Ski zu fahren. Das probieren wir schon. Und ich probiere 2 bis 3 Mal pro Woche im Fitnessraum, daheim im Fitnessraum zu sein. Das richte ich natürlich ein. Aber ich könnte deutlich mehr Sport machen, und zum Glück habe ich eine bewegungsaktive Frau und Kinder, die mitmachen, und probieren wir draußen zu sein, wenn wir können.
Das ist schon sehr gut. Vielleicht so zum Abschluss, was würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Ja, eben, ich habe es gesagt, also mehr Bewegung. Nein, spannende Frage. Ich denke sicherlich die Balance, ein Balanceakt im Leben, oder? Balanceakt im Leben, was man, wo man Zeit investieren will. Das Leben ist unglaublich kurz und ich habe Zeit nie verschwendet und ich habe tendenziell eher zu wenig geschlafen natürlich, aber ich denke, wenn ich so zurückdenke, vielleicht doch ein, zwei Sachen weniger zu machen. Ich habe zu viele Ämter angenommen in der Vergangenheit, wo ich am Abbauen bin. Das kommt aber automatisch mit natürlich, mit dem Alter, mit der Erfahrung, das ist klar. Und da werde ich in Zukunft noch besser müssen lernen, Nein zu sagen und mich mehr zu fokussieren auf meine Hauptthemen, Familie, Ipsomed und Politik.
Sehr spannend. Danke fürs Gespräch.
Danke vielmals für die Zeit. Merci für die Fragen.
Das war es mit der 45. Folge vom Podcast Tête-à-Tête. Schön, seid ihr wieder dabei gewesen. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, was heisst Podcast Tête-à-Tête. Im Podcast würde es natürlich helfen, wenn ihr ihm eine gute Bewertung gebt, mit 5 Sternen im Idealfall auf Spotify sowie Apple Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über Feedback freue ich mich wie immer sehr. Und dann wünsche ich noch einen guten Abend, gutes Schweiz Achtelfinale. Und bis zum nächsten Mal, es wieder heisst Podcast Tête-à-Tête. Die Infos zum Simon Michel sind übrigens wie immer in den Shownotes.